Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, in und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Im Jahr 2022 wurden die Ergebnisse unserer Studie zur Rolle der Frau auf landwirtschaftlichen Betrieben veröffentlicht. Ein wichtiges Thema, eine wichtige Frage dort war die Frage nach der finanziellen Absicherung der Frauen auf den Höfen. Von den dort befragten Frauen wünschten sich 46% mehr Beratungsangebote zur sozialen Absicherung und zu ihrer rechtlichen Position auf dem Hof. Diese Folge, die wir heute aufnehmen, soll dazu einen kleinen Beitrag leisten, indem das Thema mal von einer etwas anderen Seite als der der beratenden Seite von Seiten der Landwirtschaftskammer beleuchten, und zwar aus der Sicht eines Fachanwalts für Familienrecht. Mein heutiger Gast, Thomas Conchamier, ist genau dieses seit dem Jahr 2000. Herzlich willkommen, Herr Conchamier.
Ja, hallo Frau Bülstig.
Herr Conchamier, wir haben uns kennengelernt, weil ich einen Leserbrief im Wochenblatt geschrieben hatte, wo es um das Thema Alterssicherung eben auch ging. Und noch bevor die Ausgabe erschienen war, klingelte mein Handy und Sie wollten mit mir über diesen Leserbrief sprechen. Nach dem ersten Schreck meinerseits, so ein Anruf von einem Anwalt, heißt ja nicht mal zwingend was Gutes, stellten sich aber schnell heraus, dass Sie uns Landfrauen in der Verfolgung dieses Themas eher bestärken wollten. Warum liegt auch Ihnen dieses Thema so am Herzen?
Ja, also ich vertrete in vielen Scheidungssachen Landwirte und ihre Ehefrauen und dabei tritt immer wieder eine Frage auf, wie sind Frauen, die in der Landwirtschaft auf einem Betrieb mitgearbeitet haben, die dort eingearbeitet haben, wie sind die im Alter abgesichert? Der sogenannte Versorgungsausgleich spielt in jedem Scheidungsverfahren eine Rolle, es sei denn, der ist im Vorhinein mal ausgeschlossen worden. So, und das war für mich Anlass, in diesem Anruf die Landfrauen vielleicht auch für dieses Thema ein bisschen zu sensibilisieren, weil da alle Erfahrungen letzten Endes überhaupt keine Vorstellungen existieren, wie Altersvorsorge in der Landwirtschaft aussehen sollte für den einheiratenden Ehegatten. Ich will ja ausdrücklich sagen, es geht also dabei meine Initiative und meine Überlegung nicht ausdrücklich um Frauen, sondern es gibt eben auch Männer, die einheiraten. Da stellt sich aber das genau gleiche Problem. Hm. Es geht damit los, dass der junge Star sich zusammenfindet und man sagt, okay, wir heiraten und betreiben den Betrieb, der einem von beiden gehört, dann in Zukunft gemeinsam. Das fühlt sich nach einem tollen Lebensgefühl an. Und so ein Betrieb ist eine, also jedenfalls landwirtschaftlicher Betrieb in meiner Wahrnehmung, ist auch heute noch was Besonderes. Das hat mit viel Tradition zu tun und mit einer bestimmten Rollenverteilung teilweise auch. Und und dann startet man euphorisch in eine solche Ehe.
Und es hat auch in der Landwirtschaft viele Sonderrechtsformen quasi, ne? Also sowohl beim Erbrecht zum Beispiel gibt es da einfach verschiedene Fallstricke. Jetzt hatten Sie gerade schon das Wort Versorgungsausgleich genannt. Da werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wenn wir jetzt wirklich mal von so einem konkreten Fall ausgehen, Sie haben gerade schon gesagt, die Frau meistens immer noch, die Frau heiratet auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein. Man ist verheiratet, man wirtschaftet zusammen, hat wahrscheinlich auch ein Kind oder mehrere und stellt jetzt nach 15, 20 Jahren fest, das ist jetzt doch nicht so mehr so unser Lebensentwurf und man entschließt sich zur Scheidung. Wie läuft das dann tatsächlich ab?
Ja, okay. Also erstmal ist es ein sehr großer Schritt für den Ehegatten, der sich aus einer, wenn das jetzt mal so, landwirtschaftlichen Ehe verabschieden möchte. Aber erstmal geht dem immer ein längerer Prozess voraus. Niemand wirft eine Ehe, mir nichts, dir nichts und nicht von heute auf morgen weg, sondern die Paare leben sich über eine gewisse Zeit auseinander, warum auch immer. Und ja, dann ist sozusagen der klassische Fall der, dass wenn die Trennung einmal feststeht, dass man als Paar auseinandergehen will, dass dann in aller Regel derjenige, der in den Betrieb sozusagen eingeheiratet hat, den Betrieb auch irgendwann wieder verlassen wird. So, das ist sozusagen das rein Tatsächliche, was dann passiert. Und dann muss man die Verhältnisse oder Regeln, die sich daraus ergeben. Eine ganz, ganz wichtige Frage dabei, was zu regeln ist, ist die, ob andere Ehekinder hervorgegangen sind und wo die Kinder künftig ihren Lebensmittelpunkt haben. Mhm. Also da können wir jetzt in unserem Gespräch nicht die ganze Spannweite der Möglichkeiten erörtern. Wir gehen mal von einem ebenso häufigen Fall aus, dass die Kinder mit der Frau, die in den Betrieb eingeheiratet hat, auch wegziehen. Die Frau nimmt sich anderweitig in die Wohnung. So, was passiert dann? Dann muss als allererstes geregelt werden, der Unterhalt für vor allen Dingen für die Kinder und je nachdem, in aller Regel einfach für die Frau, je nachdem, ob die einen eigenen Job hat, Vollzeit, Teilzeit oder gar keinen Job, der muss Unterhalt geregelt werden. So, und das richtet sich nach dem Einkommen, welches der Mann mit seinem Betrieb erwirtschaftet. Mhm. So, da erlebt man dann schon die ersten Überraschungen. Landauf, na, da besteht, glaube ich, immer noch so die Vorstellung, dass ein Landwirt mit seinen Ländereien eigentlich über einen ganz guten Wohlstand verfügt. Die Leute sehen das so, das sind grüne Felder und große Hofgebäude, dass da oft nicht so viel Geld erwirtschaftet wird, wie man sich das auf Land vorstellt. So, und dann ist die Situation da, dass wenig zu verteilen ist, die Situation gibt es. Und dann stehen die Frauen vor der Frage, wie sie einfach ausgedrückt, wirtschaftlich über die Runden kommen, wenn der Betrieb vielleicht Unterhalt für die Kinder aufwirft, aber nicht für die Frau selbst.
Wie viel Prozent dieser Fälle, die Sie betreuen, haben da schon irgendwelche Regelungen im Vorfeld getroffen? Da kommen wir gleich später nochmal drauf. Wie kann man Fallstricke vermeiden? Aber es würde mich jetzt persönlich einmal interessieren, haben da viele Paare auf landwirtschaftlichen Betrieben bereits eine vorehrliche Vereinbarung getroffen? Oder ist der meiste Fall tatsächlich, oder der häufigste Fall tatsächlich so, dass da nichts im Vorfeld geregelt worden ist?
Ja, das ist tatsächlich so. Es ist in den allermeisten Fällen im Vorfeld nichts geregelt worden. Mhm. Und also einen Ehevertrag sollte man in Erwägung ziehen, in jedem Fall. Gerade, also wir reden über Landwirtschaft, da gibt es tatsächlich Besonderheiten, die man im Vorfeld mal beleuchten sollte und man sich fragen sollte, macht für unsere Verhältnisse als junges Paar in der Landwirtschaft, macht da ein Ehevertrag Sinn? Also es gibt drei Zeitpunkte, an denen man einen Ehevertrag schließen kann. Am besten vor der Ehe, wenn es sinnvoll erscheint, kann man den auch während der Ehe schließen. Man kann auch während der Ehe eine ursprünglich mal den geschaffenen Ehevertrag auch wieder abändern und den Verhältnis anpassen. Ja, und der letzte Zeitpunkt ist in der, wenn die Ehe gescheitert ist, dann nennen wir das dann einen Ehefolgenvertrag, in dem dann die Folgen der Ehe geregelt werden. Das sind so die Zeitpunkte, damit man aber möglichst geringes Konfliktpotenzial hat, sollte man möglichst zu Beginn und vor der Hochzeit sich Gedanken machen, ob ein Ehevertrag für unsere Verhältnisse als junges Paar sinnvoll ist.
Jetzt haben wir ja schon gehört, dass die meisten Fälle, die Sie in Ihrer Kanzlei betreuen, halt noch nichts gemacht haben. Wenn da jetzt jemand zu Ihnen kommt, betreuen Sie dann beide Partner? Fällt mir jetzt gerade noch so ganz persönlich die Frage ein, oder so arbeiten Sie dann so als Mediator für beide Ehepartner oder betreuen Sie hauptsächlich
eine interessante Frage. Es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, gibt es die weit verbreitete Idee, dass man sich, wenn jetzt eine Ehe scheitert, das ist ja nun immer noch bei uns der häufigste Fall, die grundsätzlich keinen Konflikt miteinander haben wollen, die sich einfach nur anständig miteinander voneinander trennen wollen, sagen, wir nehmen beide gemeinsam Anwalt. Und das lässt unser anwaltliches Standesrecht nicht zu. Wir müssen von einem der Eheleute formal beauftragt werden. Und es muss auch klar sein, dass wir dessen Interessen im Streitfall auch weiterverfolgen. Wir können trotzdem mit dem dann anwaltlich nicht vertretenen Ehegatten ein Gespräch führen und Verhandlungen führen bis zum gewissen Punkt, wo man dann als Anwalt auf die Notbremse ziehen muss und sagen muss, also ich kann jetzt hier, kommen wir an einen Punkt, wo ich meine Interessen meiner Partei sozusagen in Anführungszeichen verraten würde, das ist der her, weil die russische Ausdruck dabei, aber wo man in den Konflikt kommt, nicht mehr, also die Interessen des eigenen dann zu gefährden, dann müssen wir da aussteigen. Also gemeinsam Anwalt gibt es nicht, es gibt aber durchaus ein großes Bedürfnis mit einem Anwalt und dessen Rechtskenntnissen, die das Ende und die Folge einer Ehe anständig über die Bühne zu bringen. Und das gelingt in vielen Fällen tatsächlich.
Ja.
Also mit rechtlichen Einzellagen, ich sehe, sie belasten, wie man das dann auch sieht. Und was wir natürlich auch leisten können, ist im klassischen Sinne eine Mediation durchzuführen, wo man sich von vornherein, also als Anwalt bin ich Parteivertreter, als Mediator bin ich sozusagen in der Rolle eines völlig losgelöst außenstehenden Dritten, der im Prinzip die Aufgabe hat, ein Gespräch zwischen den Eheleuten zu moderieren und in bestimmte Bahnen zu lenken, dass die in die Lage versetzt werden, selber eine Einigung zu erarbeiten. Das ist eigentlich der beste Weg für die Paare, weil sie dann auch für die Zukunft das Gefühl haben, wir haben unsere Einigung selbst erarbeitet. Also deswegen sehe ich für die Zukunft auch den Weg der Mediation für solche Verfahren.
Ja? Ja.
Also man kann die Mediation auch, also klassisch ist, dass sie am Ende einer Ehe gemacht wird, aber man kann auch schon diesen Interessenausgleich vor der Ehe einmal diskutieren. Nur man muss einfach, also die Sozialverbände sind dafür nicht zuständig, die kann man bieten, dass soweit ich weiß, nicht an. Und insofern ist das vielleicht eine Marke in die Herrenwelt.
Okay, so. Neue Geschäftsfelder erschließen. Genau. Um nochmal ganz zum Anfang eben auch nochmal zurückzukommen. Wir hatten jetzt schon gesagt, in den meisten Fällen ist tatsächlich nichts vorher vereinbart worden. Und Sie hatten schon den Unterhalt angesprochen, als Unterhalt für die Kinder auf jeden Fall. Für den Ehegatten wahrscheinlich nur in speziellen Fällen oder je nachdem, wie alt die Kinder auch sind. Wie läuft es dann mit dem gesetzlichen Güterstand? Ich glaube, der gesetzliche Güterstand ist ja Zugewinngemeinschaft. Wenn nichts geregelt worden ist, lebt man in diesem Güterstand. Wie wird das dann auseinander dividiert?
Okay. Also man heiratet sozusagen den gesetzlichen Güterstand mit der Zugewinngemeinschaft. Der Begriff Zugewinngemeinschaft ist meiner Meinung nach komplett irreführend, weil er eine Gemeinschaft sozusagen im Begriff trägt, die aber nicht wirklich vorhanden ist und die auch nicht entsteht. Das ist, die Zugewinngemeinschaft bedeutet, also wir müssen uns für unser Gespräch von dem Begriff dieser Gemeinschaft mal verabschieden.
Ja.
Zugewinn funktioniert so, Zugewinnausgleich funktioniert so, dass man für jeden Ehegang sozusagen eine eigene Vermögensbilanz aufstellt. Für zwei Zeitpunkte, nämlich den Zeitpunkt der Eheschließung, wo man geheiratet hat. Und für, ja, der gesetzliche Zeitpunkt ist der, wenn ein Scheidungsantrag zugestellt wird. Die meisten Paare wollen aber diesen Zeitpunkt nicht, wenn sie getrennt sind, dann wollen sie möglichst bald diese Zugewinngemeinschaft geregelt haben. Dann kann man einen bestimmten Stichtag vereinbaren. Wir nennen das jetzt mal den Eheanfang und das Eheende. Dann müssen wir uns einen dicken, senkrechten Balken vorstellen, der die Vermögen zwischen Mann und Frau trennt. Für jeden Ehegatten wird eigenes Vermögen ermittelt. Womit startet man in die Ehe? In aller Regel, also wir machen mal den am meisten verbreiteten Regelfall, dass in unserem landwirtschaftlichen Bereich, wie wir jetzt sind, der Mann den landwirtschaftlichen Betrieb schon übertragen bekommen hat, als man in die Ehe einträgt, der wäre sein Anfangsvermögen. Und die Frau zuvor eine Ausbildung gemacht und hat noch nicht viel Geld verdient, die hat direkt kein Vermögen. Der Landwirt hat also seinen Ruf und jetzt ist die Ehe gescheitert und man setzt sich auseinander. Der landwirtschaftliche Betrieb ist immer noch da, der ist also auch im Eheende sozusagen Vermögen des Mannes und die Frau hat vielleicht 40.000 Euro in der Ehe erspart. So, jetzt wollen dieses Paar wissen, wer hat hier eigentlich Zugewinnausgleichsansprüche. So, und dann ist vorrangig hier in meinem Beispiel jetzt der landwirtschaftliche Betrieb zu bewerten. Und dann sieht unser Gesetz, also das ehrwürdige bürgerliche Gesetzbuch, wir nennen das Privilegierung landwirtschaftlicher Betriebe vor, die sich eigentlich sofort beschließt, ja, dass da tatsächlich eine Privilegierung, eine Besserstellung landwirtschaftlicher Betriebe gegenüber fast allen festgeschrieben ist. Und die besteht darin, dass man landwirtschaftliche Betriebe am Eheanfang und Eheende nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Und das ist ein das Advisement-Verfahren ist ein spezielles Verfahren, wo eben nicht jeder Eimer und jeder Traktor und jeder Hänger und die Ländereien und alle Gebäude für sich bewertet werden. Das wäre das andere Bewertungsprinzip, wo man das abgrenzen müsste, das wäre das sogenannte Verkehrswertverfahren. Nein, im Ertragswert wird auch eine Bestandsaufnahme gemacht. Wie steht der Betrieb da? Was hat er für eine Ausstattung? Wie wird er bewirtschaftet? Und dann das muss festgestellt werden, wie viel Ertrag kann mit diesem Betrieb am Eheende erzielt werden und wie viel Ertrag am Eheanfang. Das ist eine sehr komplizierte Aufgabe, mit der ich mich als Anwalt nicht beschäftige, sondern die werden immer diese Bewertungen in die Hände von spezialisierten Sachverständigen geben. Deswegen könnte meine Erklärung zum Ertragswert auch nur ganz rudimentär sein, aber es wird im Prinzip der potenziell mögliche Ertrag eines Betriebes wird ermittelt. Die bis einem bestimmten, dieser Ertrag wird dann je nach Bundesland mit einem bestimmten Faktor in Nordrhein-Westfalen 25 multipliziert. Und man vergleicht dann den Ertragswert, den ein Betrieb zum Eheanfang hatte, mit dem Ertragswert am Eheende. Jetzt fragt man sich, wo ist da eigentlich eine Privilegierung? Und die ergibt sich daraus, dass in aller Regel immer da, wo Ertragswerte miteinander verglichen werden, die Wertsteigerung kommen. Deutlich geringer ausfallen als in allen anderen Bewertungsverfahren, die wir sonst kennen. Also es wäre ein ganz großer Ausnahmefall, wenn ein Ertragswert plötzlich sehr stark angestiegen.
Also das ist eine Privilegierung zugunsten des Hofes und des Hoferhaltes. Also ich jetzt mal so ganz als Laie mal nachfrage. Das heißt, der Hof geht zu Beginn mit, ich sag mal, 50 Hektar Land und 1000 Mastschweinen in die Ehe und hat am Ende der Ehe immer noch 1000 Mastschweine und 50 Hektar Land. Dann ist der Ertragswert da jetzt so laienhaft nicht gestiegen.
Dann ist eine nennenswerte Steigerung des Ertragswertes zu erwarten.
Okay,
also man kann als Landwirt, bewirtschaftet ja unseren Betrieb, dann die Methoden werden moderner, die Fütterungsmethoden werden angepasst, effizienter, man kann sich in Genossenschaften zusammenstehen, Futterarbeit kaufen, sparen, dadurch können sich gewisse Ertragswertverbesserungen ergeben. Im Laufe der Zeit, aber so bei dem Betrieb, den Sie beschreiben, sind so ganz große Sprünge nicht zu erwarten. Mhm. Ja. Eine andere Möglichkeit ist, dass Landwirte einen Betrieb übertragen bekommen von der Elterngeneration und dieser Betrieb ist noch so aufgefächert in viele verschiedene kleine Einheiten, mit der Hühner gehalten, durchschnittlich kleiner Maststall ist da und es wird alles Mögliche produziert und das führt in dem großen Konkurrenzkampf, in sich die Landwirte befinden, dazu, dass nicht wirklich viel erwirtschaftet wird. Man muss sich also spezialisieren. Meistens kümmern sich die Berater, die Kammern oder die Verbände darum, geben Hinweise und sagen, machen wir was anderes. Und dann kann tatsächlich so ein Betrieb auch, dann können sich die Erträge schon erheblich steigern. Aber auch da ist die Spanne zwischen dem Anfang und dem Ende überschaubar und also wirklich große Ausgleichsbeträge sind dann alle realistisch zu erinnern.
Das hieße, wenn die Frau jetzt ihre 40.000 Euro, die wir gerade am Anfang genannt haben, aus irgendeinem, woher auch immer, angespart hat, wäre sie dann unter Umständen dann da gewinnen.
Also das können Sie sagen, in dem Ursprungsfall, dass also der Ertragswert nicht gestiegen ist und wir sagen, aber der ist jetzt für unser Beispiel einfach gleich geblieben. Es wird noch ein kleiner Schlenker gemacht, man rechnet mit der Inflationsrate, den Wert des Ertragsvermögen, passt man auf den heutigen Wert an, damit nicht allein durch die Inflation ein künstlicher Mehrwert entsteht. Das lassen wir jetzt mal unberücksichtigt. Die Frau, der Betrieb ist im Anfang, eher Ende etwa gleich viel wert. Die Frau hat in der Ehe 40.000 Euro ansparen können. Dann hat die Frau Verhältnis zu dem Mann, bei dem Mann hat er zugewinnen von null in der Ehe, die Frau wird sich down, dann muss die Frau 20.000 Euro zugewinnen ausgleichen an den Mann zahlen. Das ist dann letztendlich das Ergebnis einer solchen Privilegierung und die gesetzliche Regelung ist da ziemlich klar. Also die Idee ist, dass man durch das Geld, was man in der Ehe einseitig angespart hat, Dieses Geld, ich bitte um Verständnis, das ist nicht meine persönliche Anschauung, aber das ist so die Auffassung des Gesetzgebers auch. Das Geld, das einer einseitig anspart, könnte der andere während der Ehe nicht ausgeben.
Mhm.
Und dieser Aspekt soll nachgeholt werden durch den Zugewinnausgleich am Ende der Ehe.
Okay.
Ja, also diesem Recht im Zugewinnausgleich liegt im Grunde genommen eine heute, meine ich, nicht mehr ganz zeitgemäße Vorstellung der Ehe zugrunde, dass wir eine Alleinverdiener-Ehe haben oder wesentlich Alleinverdiener und insbesondere auch eine Ehe, wo der Mann der Alleinverdiener ist und in diesem vielleicht überholen, aber ursprünglich klassischen Ehemodell, spart er mein Geld an und legt von seinem Einkommen über viele Jahre 500 Euro monatlich an die Seite. Das könnte die Ehefrau tatsächlich ja nicht ausgeben.
Mhm.
Und dieses Ersparnis auf diesem Ehemodell, das soll eines Tages dann, wenn die Ehe gescheitert ist, ausgeglichen werden, damit die Frau eben das nachholen kann. Das ist die Grundidee in Zugewinnausgleich. Das Ganze wird immer komplizierter, je komplizierter die Lebensverhältnisse sind. Und der Gesetzgeber hat gesagt, so, damit nicht die landwirtschaftlichen Betriebe, die auch für den Erhalt der Landwirtschaft, der Landschaft, da sind Landschaftsschutz, sich immer weiter zerkleinern, um große Zugewinnforderungen der TV auszugleichen, setzen wir hier ein privilegiertes Bewertungsverfahren ein, nämlich das Geteilsverfahren.
Mhm.
Und das funktioniert ist einfach ganz gut. Lassen Sie mich ganz kurz grenzen dazu, was passieren würde, wenn mir in dem Fall, wenn Sie geschildert haben, 1000 Mastschweine, 50 Hektar Eigenland, das ist wichtig, dass wir hier Eigenland reden in dem Beispiel,
mhm.
Dann hätten wir eventuell einen leichten Bestand an Wirtschaftsgebäuden, aber die 50 Hektar Eigenland werden über eine Ehedauer von 20 Jahren ganz erheblich im Wert gestiegen.
Mhm.
Und zwar so deutlich, dass darauf die Inflationsrate keinen Ausgleich mehr schafft, sondern wenn man, sag ich, bin ja nur Jurist und im Kopf rechnen, nicht der Weltmeister, aber versuchen Sie selber nachzuvollziehen, wenn zu Beginn einer Ehe vor 20 Jahren einen Quadratmeter Land auch gekostet hat und heute die Ackerlandpreise bei ungefähr 10 Euro dann drüber liegen, dann haben wir einen immensen Wertsteigerung und im Verkehrswertverfahren würde diese Wertsteigerung ausgeglichen. So, dann da hat keiner was zu getan, niemand hat daran gearbeitet, aber die Maßnahmen haben sich extrem erhöht und der Landwirt müsste einen mindestens sechsstelligen Betrag im Ausgleich an die Ehefrau zahlen. So ist es im Übrigen, wenn einer eine Immobilie mitbringt,
mhm.
Ja, im Laufe der Ehe und der hat die Immobilie, ist, weil sie eine gute Lage hat, mit der Zeit aber attraktiver geworden auf dem Immobilienmarkt, der Wert hat sich verdoppelt, da muss dieser Ehemann dann aus, weil er eben nicht privilegiert ist, mit diesem mit dem Verkehrswert leben und im Grunde genommen seine Immobilie, wenn er mich ja zweites Mal abzahlt, weil er die Frau halt wohnt. Und genau das wird hier in der Wirtschaft verhindert.
Mhm. Die Frau würde dann halt eben unter Umständen von den 40.000 Euro, um mal zum Beispiel zurückzukommen, 20.000 abgeben müssen, hat unter Umständen in den 20 Jahren nicht keinen eigenständigen Beruf gehabt, geht vom Hof. Wie sieht das dann da mit Ihrer Altersabsicherung aus?
Ja, also damit das Beispiel vielleicht auch plausibel in Füßen steht, sagen wir, die Frau hat in der Ehezeit einen Minijob gehabt. Man hat aber letzten Endes aus dem Einkommen des Betriebes gelebt und die Frau konnte, das war verabredet, ihren Minijob an Sprachen hat sie nicht gemacht.
Mhm.
Und daher kommen diese 40.000, die sie da nicht verabredet haben. Aber die Frau hat über den Minijob keinerlei Altersvorsorge aufgebaut. Und wenn jetzt die Ehe scheitert, dann hat die Frau über den Zugewinnausgleich wegen des besonderen Bewerbungsverfahrens keinen Zugewinnausgleichsanspruch. Und dadurch, dass sie einen Minijob hatte, hat sie nichts in die Deutsche Rentenversicherung eingezahlt. Jetzt müssen wir beide in unserem Gespräch mal den Fall weiterbilden, ob sie in die Alterskasse der Landwirte eingezahlt wurde. Das kann sein, nicht sein. Selbst wenn rein ins Verbund in die Alterskasse der Landwirte, dann ist damit für die Frau am Ende nach 20 Ehejahren ein Minimalbetrag angespart worden, der deutlich unter den Beträgen liegt, die, wenn sie gearbeitet hätte, also sozialversicherungspflichtig nicht gearbeitet hätte, in der deutschen Versicherung Grundlagen gekommen wäre. Also, der Problem, was dann sozusagen gelingt, hat, ist, dass auf vielen Betrieben die Arbeitskraft des eingeheirateten Ehegatten, tatsächlich in der Mehrzahl der Fälle der Frauen, die Arbeitskraft der Frauen für den Betrieb eingesetzt wird, in ganz erheblichem Umfang, also mit die Schilderung, die ich bekomme, wie Frauen sich einsetzen, dass sie morgens früh mit den Männern aufstehen, also dass sie vorher schon, bevor die Kinder zur Schule gehen, schon im Stall füttern, die Kinder schulfertig machen. Wenn die Kinder weg sind, dann werden Buchungstätigkeiten gemacht, dann sitzen die im Büro. Dann hat der Betrieb noch 1, 2, 3 Angestellte, da muss rechtzeitig gekocht werden für die Angestellten, die Kinder und so weiter und so weiter. Und das ist ein absoluter Fulltime-Job, der aber 0,0 Altersvorsorge aufbaut. Und wenn eine Frau aus einer solchen Ehe aussteigt, dann ist der in unserem Beispiel der Betrieb nicht wertgesteigert worden, weil die UFR ist es nicht, ist damit ist keine Verdienstverwohnung, es ist einfach nicht. Die Frau hat keine Altersvorsorge. Die Altersvorsorge, die man sich so in der Ehezeit vorgestellt hat, ist die, dass man ja den Betrieb in die nächste Generation seinerseits weitergeben will. Man hat einen Hofnachfolger und man lebt da im sogenannten alten Teil auf dem Betrieb und werden vom Betrieb versorgt und bekommt eventuell von den alten Teilern also die Wohnung, die Versorgung und die Kaschier. Das ist die alles.
Und das ist ja genau das, was heute auch mit dem Strukturwandel und auch mit den Betrieben, was die Betriebe auch so abwerfen, nicht mehr unbedingt der Lebensrealität entspricht. Und auch, dass die Frauen eben auch nicht immer bis zum Lebensende auf den Höfen wohnen. Da setzt sich ja auch der Landfrauenverband für ein, einfach zu sagen, wir müssen für alle Menschen auf dem Hof für eine Altersvorsorge sorgen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie sieht die finanzielle Situation im Alter aus? Kann man es durch Altenteilsleistungen, durch private Vorsorge, durch freiwillige Einzahlungen in Alterskassen, sei es nun die landwirtschaftliche oder die gesetzliche, vorbeugen? Da gibt es ganz, ganz viele Bausteine. Was würden Sie denn jetzt jungen Paaren, jungen, einheiratenden Menschen auf Höfen raten, um solche Stolperfallen und solche Situationen, dass ein Partner, eine Partnerin ohne was vom Hof geht und dann eventuell in die Altersarmut rutscht? Was kann man tun, um das zu verhindern?
Ja, also der einfachste Weg wäre, dass er sich vereinbart, über einen Ehevertrag, sozusagen wie im Vorhinein, vor der Ehe geschlossen wird, in dem zumindest minimal geregelt wird, dass die Ehefrau in der Ehezeit eine eigene Altersvorsorge aufbauen kann und diese Altersvorsorge am Ende der Ehe nicht ausgeglichen wird. Das klingt jetzt fürchterlich theoretisch. Lass mich mal ein Beispiel sagen, was da im schlimmsten Fall passieren kann. Also es gibt auch mittlerweile immer mehr, sagen wir Gott sei Dank, junge Frauen, die, obwohl sie in einen Betrieb einheiraten, ihren Job behalten. Das sind aber dann Altersjobs, weil die Hälfte der Arbeitskraft immer noch im Betrieb eingesetzt wird. Aber sie ist schon mal durch eine Halbtagsstelle sozusagen die Schwelle genommen, dass man nicht nur einen Minijob verlangt, sondern durch eine Halbtagsstelle werden Rechte aufgebaut, die auch nicht wirklich groß sind und die wahrscheinlich auch am langen Ende nicht vor der Altersarmut schützen, wenn man nämlich über viele, viele Jahre nur aus einer Halbtagsstelle einzahlt. Hängt natürlich immer von den tatsächlichen Job ab und so weiter. Jetzt hätte dieses Paar, wo die Frau als Verwaltungsangestellte gearbeitet hat, sie hat eingezahlt in die ganz normale Rentenkasse und die Ehe scheitert. Der Landwirt hat in die Alterskasse der Landwirte eingezahlt. Jetzt ist das Thema Versorgungsausgleich sehr isoliert und reduziert auf den Ausgleich von Rentenanrechten im Fall einer Scheidung. Das Familiengericht muss, wenn Entscheidungsantrag eingereicht wird, die Rentenrechte von beiden Eheleuten feststellen, die beide in der Ehezeit aufgebaut haben. Und dann muss man sich den tatsächlichen Ausgleich, ist etwas komplizierter gesetzt regeln, aber man muss sich den Ausgleich immer so vorstellen. Wer die höhere Altersvorsorge aufgebaut hat, muss von dem, was er mehr hat als der andere, quasi die Hälfte abgeben. Von der Spitze, die am Meer hat. So, ne? Und das Ganze gilt für Griechenland von sozusagen Deckungskapital oder Kapital, die bei den Trägern entsprechen. So, da kann man ziemlich genau sagen, wer und wem was abzugeben hat. Und man kann aber sicher sagen, dass es, der Vergleich bei 20 Jahren wie Mielauer, die Einzahlungen in die deutsche Rentenversicherung ein deutlich höheres Kapital bewirken als die Beiträge in die Alterskasse. Das ist politisch so gewollt, eben wegen dieser Regelung auf den Höfen mit dem alten Teil. So, und das führt jetzt aber dazu, dass man der Landbau vor der Ehe den Umrat mit auf den Weg gegeben hat und musste da arbeiten, sorgen wir der Altersvorsorge und dann kommt die Scheidung und dann muss sie feststellen, dass sie von ihrer Altersvorsorge, die eigentlich für sie sein sollte, die Hälfte oder einen Großteil abgeben muss, weil der Mann über die Altersklasse beratet schlechter versorgt ist.
Noch mal eine kurze Verständnisfrage. Dieser Versorgungsausgleich ist quasi ein eigenes Verfahren im Verfahren. Habe ich das richtig
verstanden? Ja, also du musst sehen, wenn man sich,
ja, okay.
Ich glaube, es ist gesetzlich angeordnet, der Entscheidungsantrag kommt, muss der Versorgungsausgleich mit entschieden werden.
Ah, okay.
Nun, da kann man aber eingreifen durch einen Ehevertrag. Man kann zu jedem Zeitpunkt kann man dieses Thema auch regeln. Wenn sich nämlich hier in unserem Beispielsfall herausstellt, dass die Frau dann, also jetzt, also wir gehen jetzt mal in dem Beispiel weiter, die Frau tatsächlich halbe Stelle gearbeitet und Versorgungsanrechte aufgebaut und höhere Versorgungsanrechte als den Mann, dann müsste sie das auch geben. Das könnte man durch einen Ehevertrag regeln, indem man sagt, der Versorgungsausgleich soll in Scheidungsfällen nicht durchgeführt werden.
Mhm.
Da muss man damit auch, der Richter muss es prüfen, ob so Vereinbarung wirksam ist. Und das hält aber einer richterlichen Prüfung in aller Regel stand, wenn man dann noch dazu fragt, warum das so gedacht war. Mhm. Nämlich, dass der Mann davon ausgeht, im Alter über seinen alten Teil gesichert zu sein und die Frau an dem alten Teil dann eben nicht mehr teilen hat und darum ihre eigene Altersvorsorge behalten soll.
Mhm.
In ganz, ganz vielen Scheidungsverfahren, die ich mit bearbeite, ist genau das nicht geregelt.
Mhm.
Und wenn Frauen dann in dieser Gesetzeslage leben, dann muss man, ja, da muss man versuchen, einfach um aus Gerechtigkeit von mir, das ist halt mein Empfinden da rein, für die Frau die Altersvorsorge zu sichern.
Mhm.
Also in vielen Fällen gelingt es auch, die Männer davon zu überzeugen, dass das irgendwie schief ist.
Mhm. Ja.
Und das ist auch der beste Weg, dass man eine Einsicht dafür findet, dass der Ehemann sagt, ja, also das ist komisch.
Mhm.
Ich habe ja meinen alten Teil, ich brauche nicht noch Anrechte von meiner Frau.
Mhm. Aber
es gibt eben auch, wenn das gesetzlich so geregelt ist, dann ist das auch mal. So, da muss man als Anwalt zusehen, welches Besteck haben wir dann in der Hand, um eventuell den Versorgungsausgleich damit zu verhindern.
Mhm.
Und da muss man sagen, dass die Schwelle, die der Gesetzgeber eingebaut hat, damit ein Versorgungsausgleich nicht durchgeführt wird, sehr, sehr hoch ist.
Okay.
Also man muss wirklich hochspringen und man muss darstellen können, dass es äußerst unbillig mit Gerechtigkeitsdenken nicht mehr vereinbar ist.
Mhm.
Und da ist man den Gerichten ausgeliefert. Da gibt es eine relativ breite Spannweite der Entscheidungen. Das sind Richter, die das eher so sehen. Aber das gibt welche, nee, das ist die gesetzliche Anordnung. Da muss der Impersonalverfahren durchgeführt werden.
Ja.
So, damit man gar nicht erst in diese Situation kommt, sollten sich im Nachhinein vornherein diese Situation mal vor Augen führen. Wollen wir das, wenn du Ehefrau weiter arbeiten gehst und einzahlst, dass ich als Ehemann am Ende des Tages von ihrer Rentenanrichte kriege, obwohl ich den Hof weiter führe?
Mhm.
Meines Erachtens fühlt sich das nicht wirklich gerecht an. Und wenn man da nichts geregelt hat, wird es am Ende des Tages schwierig. Daran muss man eben auch denken. Ja.
Ja.
Also der Rat, den ich jetzt vielfach gehört habe, zu sagen, ja, die Frau muss eine eigene Altersvorsorge aufbauen, das ist nur der halbe Weg. Man muss dann eben auch den nächsten Schritt gehen und sagen, wie kann diese Altersvorsorge auch gesichert sein?
Ja, genau.
Dass sie bei der Frau bleibt.
Genau, also es sind ja ganz viele Sachen. Ich finde es auch ganz schwierig, gerade auch landwirtschaftlichen Betrieben oder auch eben als Verband hinzugehen und zu sagen, das ist mein Rat, mach das und das so und so. Weil jeder Betrieb, jede Familie, jeder Hof ist ganz, ganz individuell. Auch die Ausgangsvoraussetzungen sind individuell. In vielen Ehen bringt auch die Frau ein Teil Vermögen mit.
Yeah.
Deswegen da wahrscheinlich eher der Rat, Landwirtschaft oder Altersabsicherung besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Bausteinen, ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Und man muss sich individuell zusammensetzen und gucken, was ist die Ist-Situation für mich, meinen Hof und meine Familie. Und wie kann ich das absichern und auch dann den eventuell vom hochgehenden Partner, Partnerin so absichern, dass sie eher gut aufgestellt ist. Ist das eher der Rat, wirklich zu gucken, individuelle genau. Bausteine
und ja,
gucken.
Also wir haben jetzt sozusagen ein ganz einfaches Studium, damit man auch mit einem Beispiel lang arbeiten kann. In der Tat muss man auf jeden einzelnen Betrieb, auf jede einzelne Ehe schauen, was haben die Eheleute für Vorstellungen, wie stellen sich den Verlauf der Ehe vor. Und ja, also das würde für die Männer bedeuten, dass wenn man also die Frauen lang absichern will, ja, dann bedeutet das, dass Frauen eigene Altersvorsorge aufbauen und damit aber auch mit ihrer Arbeitskraft zumindest zum größeren Teil die Mitarbeiterfrau auf dem Betrieb wegfällt. Das ist dann der Punkt, ja. Mhm. Oder man vereinbart sich und sagt, ich bleibe als Ehefrau hier, aber da müssen die Eheleute darüber nachdenken, wie können wir für die Frau eine eigenständige Altersvorsorge aufbauen, die unabhängig ist von dem wirtschaftlichen Verlauf des Betriebes, sondern das, wenn eine Ehe scheitert, nicht die darauf leidende Ehegatte.
Wie ist das denn dann in dem Fall, wenn die Frau für den Betrieb angestellt wird? Also wenn ich jetzt sage, sie wird für ihre Arbeit auf dem Betrieb entlohnt durch ein Angestelltenverhältnis, geht das schon in die richtige Richtung oder kommt das dann auch wieder, dann habe ich Sozialversicherung, Angestelltenverhältnis, zahle wieder diese Rentenanwartschaften an, ist das dann wie ein außerbetriebliches Arbeitsverhältnis zu sehen? Oder ja, okay. Das
wird ja dann recht immer wieder in der Deutschlandversicherung aufgebaut, weil dann eine ausgleichspflichtig wird. Hm. Also das führt da kein Weg dran vorbei. Ja. Wenn man diese Art von, das nennen wir jetzt aber öffentlich-rechtliche Altersvorsorge, man kann natürlich auch in eine private Lebensversicherung einzahlen und am Ende des Tages man kommt die Frau das Anrecht aus dieser Lebensversicherung. Aber auch das muss wiederum geregelt werden, dass es dann im Fall einer Entscheidung nicht in den Zugewinnungsgleich fällt. Mhm. Ja, also man ist immer einseitig da, wo das Geld bleiben soll. Da muss man es durch vertraglich auch sichern. Mhm. Ja, es ist ein guter Wille, aber man sagt, ja, wir sprachen für dich an. Aber am Ende des Tages wird es dann doch wieder geteilt, weil man nichts geregelt hat. Ja, und genauso ist es, ja, du gehst arbeiten und zahlst dir dann in die Rentenversicherung ein. Aber kommt die Scheidung, wird es wieder ausgeglichen.
Ja? Ja, entweder müsste man ansparen für beide Partner gleichwertig. Also ich sag mal, durch einen Sparvertrag, durch Rentenversicherung, durch Aktiendepots eventuell im besten Fall.
Ja, dann muss der Betrieb leisten.
Was der Betrieb leisten können muss. Genau, es ist ja immer noch das ganz große Argument, was oft gegeben wird. Ja, muss aber auch kommen aus dem Betrieb und das kann der Betrieb gar nicht leisten. Und wenn Geld da ist, wird es eher in den Betrieb investiert als in die Altersvorsorge. Das ist ja noch ein ganz eigenes Thema wieder. Aber im Prinzip müsste dann eher für beide Partner gleichwertig angespart werden. Dann könnte man sagen, ist der Ausgleich ungefähr gerecht. Wenn aber nur einer einseitig anspart, muss es vertraglich gesichert werden oder kann man das so pauschal auch gar nicht sagen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das kann man nicht so pauschalisieren, weil wir haben ja eben schon gesehen, die Altersvorsorge im klassischen Fall ist ja für den Berufsübernehmer, also auch für den Übergeber, also für den Senior, der jetzt auf die nächste Generation, der behält sich vor ein Wohnrecht. Damit ist Altersvorsorge gebunden. Denn Wohnrecht bedeutet ja, dass er fürs Wohnen keine Miete zahlen muss. Da bekommt er ein Taschengeld zum Ausfällen und sich einzuplanen und so weiter. Und meist gibt es noch daneben die Möglichkeit, sich über den Beruf versorgen zu lassen. Das sind mindestens drei Säulen, über die Altersvorsorge des sozusagen Berufseigentümers oder des, unser Beispiel, des jungen Bauern aufgebaut werden wird. Mhm. Ja, und damit ist der abgesichert, in aller Regel. Also wenn ein Beruf gut geführt wird, dann bleibt ja auch was über, der kann im alten Teil, über ein altes Taschengeld hinausgehen. Ich habe wo dann 1.000 Euro noch bezahlt werden können. Mhm. Und wenn man dann eine modernisierte Wohnung auf dem Betrieb hat, dann kann man damit in aller Regel über die Runden. Mhm. Ja, auch nur mit Blumen und so weiter. So, aber für den, der geht, bleibt nichts übrig. Und der muss seine aufgebaute Altersvorsorge mitnehmen können. Mhm. Und wenn dieses Modell, was ich gerade geschildert habe, tatsächlich so gelebt wird, dann meine ich, muss nicht auch noch für den, der auf dem Beruf bleibt, noch ein weiteres Vermögen aufgebaut werden, als Vorsorgevermögen.
Ja.
Also, ich will wieder mal einen Satz dazu sagen. Wir haben jetzt gerade einfachsten Fall erörtert, wo ein Betrieb am Anfang der Ehe ist, am Ende der Ehe. Mhm. Und es ist ausschließlich ein landwirtschaftlicher Betrieb. Ja. Wir haben mittlerweile Betriebe, die also verschiedene weitere Wirtschaftszweige sozusagen aufbauen, indem größere und leistungsfähige PV-Anlagen angeschafft werden, Biogasanlagen, Ehrenverdienungen, oder Teile werden in einem Pferdepensionsbetrieb oder ein Hoflager ist da und so weiter. Alle diese Dinge muss man mit berücksichtigen. Ja, also man kann jetzt nicht nur seinen Hauptfokus und Augenmerk auf den landwirtschaftlichen Betrieb richten. Bei der Bewertung ist ausschließlich der landwirtschaftliche Betrieb privilegiert. Nur der Betrieb unterfällt diesem Ertragswertverfahren. Alle anderen weiteren Betriebe, wenn sie eigenständig genug sind, werden nach dem Verkehrswert bewertet. Die größten werden zu Brexit stehen im Moment durch Windkraftanlagen.
Okay. Ja, das wäre jetzt noch ein Thema, außerbetriebliche Vermögen quasi, wo wir auch einen ganz eigenen Podcast zu machen könnten. Wir sind in der Zeit relativ weit fortgeschritten, deswegen würde ich gerne zum Schluss kommen. Und wir haben schon gesehen, dass es ein wirklich sehr weites Feld mit vielen Fallstricken ist. Und das, was ich heute mitnehme, ist wirklich, sich am besten im Vorfeld Gedanken zu machen. Aber jetzt haben wir natürlich auch viele Hörer und Hörerinnen in unserer Mitgliedschaft, die da schon drüber hinaus sind, über diesen Anfangszustand. Kann man auch in der Ehe noch Dinge alle noch vertraglich regeln und sagen, wir möchten uns jetzt doch noch auseinandersetzen. Gibt es einen Zeitpunkt, wo es zu spät ist, oder ist es nie zu spät?
Also es ist im Prinzip nie zu spät, wenn beide einsehen daran, dass in beider Familie was ungerechte Situation entstanden ist. In beider Frauen haben aber nicht alle Rechtsberater da einen Blick drauf, also das zu erkennen. Es wird immer noch einiges nach Schema F gehandelt, wo ich sagen würde, da hätte man sich ein bisschen mehr einsetzen müssen, gerade wenn man Frauen vertritt. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo die Paare gut miteinander klarkommen, wo man sie zu einer Einigung führen kann, und das gelingt dann, wenn beide fair miteinander umgehen wollen, auch mit der Teilung von am Ende der Ehe.
Okay.
Also entscheidend ist, Blick und, wie soll ich sagen, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass hier eine Schieflage entstanden ist. Und das ist ja unser heutiges Top-Thema gewesen in der Altersvorsorge. Ja. Dass man die Frau nicht sozusagen mit vollständig leeren Händen aus bei der Ehe entlässt.
Genau, das wäre dann auch
tatsächlich, also für mich eine Frage von wirklich gefühlter und tatsächlicher Gerechtigkeit. Also das hat nichts mit Männer-Frauen-Thematiken zu tun. Für beide Seiten kann das übel ausgehen. Und ja, also da meine ich, müsste man einen Blick für haben. Ein Punkt vielleicht noch, wenn man Ehevertrag macht, mein Kollege und ich reden es geradezu mantraartig. Der schönste Ehevertrag mit den besten Regelungen nützt nichts, wenn diese vertraglichen Regelungen nicht auch in der Ehe gelingen werden. Es nützt nichts, der Frau zu eröffnen, dies und das könne sie an Vermögen dazu erwerben, wenn sie es am Ende des Tages nicht tut. Ja, also man muss dann tatsächlich auch die Möglichkeiten, die man dann sich ausgehandelt hat, durch den Vertrag nutzen.
Also dann ist das der Appell, sich A zu kümmern und sich Gedanken zu machen, erstmal Bewusstsein dafür verschaffen, dass es ein Ungleichgewicht gibt in den allermeisten Fällen, diesen ausgleichen zu wollen und das aber dann auch zu leben und die Möglichkeiten zu schaffen, dass das gemacht werden kann.
Genau.
In der Hoffnung, dass man dann nicht bei Ihnen landet.
Ja. Genau.
Danke. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr von Schamir, und wünsche ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank. Ihnen auch ein schönes Wochenende.
Dankeschön.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.